Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast für Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Hallo auch von mir, Christian Bonk, ehemals Chef vom Dienst beim Tracker und heute freier Journalist. Wir diskutieren heute ein Thema, das permanent Gesprächsstoff liefert. Drohnen, autonome Trucks und Lieferroboter. Sind sie eine Bedrohung für klassische Speditionen oder könnten sie diese sogar enorm entlasten?
Genau, wir wollen heute beleuchten, wie realistisch ist der Einsatz autonomer Fahrzeuge in Europa, wann wird diese Technologie für Speditionen spürbar und was würde das für Fahrerjobs, Kosten und Geschäftsmodelle bedeuten?
Steigen wir gleich mit einem konkreten Projekt ein. Das ist das Atlas L4-Projekt, das den autonom fahrenden Lkw auf Schnellstraßen zwischen Logistikzentren auf Level 4 erforscht. Mit einem Förderbudget von 59,1 Millionen Euro wurde ein Basiskonzept entwickelt, das seit dem 1. Januar 2022 unterwegs ist und inzwischen erste Tests auf Autobahnabschnitten durchführt.
Im Strategiepapier der Bundesregierung ist vorgesehen, bis 2028 den weltweit größten zusammenhängenden Bereich für autonome Fahrzeuge zu schaffen, auch im Güterverkehr.
Und dazu gibt es Umfrageergebnisse, die ein solches Ziel auch absolut zu rechtfertigen scheinen. Laut einer Umfrage von Infas sind 47% der Befragten in Deutschland der Meinung, dass autonome Lkw bald Realität werden könnten. Und rund 60% sehen sie als möglichen Lösungsweg gegen den derzeitigen Fahrermangel.
Und da wären wir direkt schon bei Chancen und Potenziale. Autonome Fahrzeuge können helfen, die Effizienz zu steigern. Weniger Lenk- und Ruhezeiten ermöglichen mehr Betriebsstunden. Außerdem hätten wir ein Kostenersparnis durch geringere Personalkosten und eventuell niedrigere Unfallrisiken. Drohnen und Lieferroboter können insbesondere für die letzte Meile interessant sein, etwa in Städten oder bei der Zustellung kleinerer Pakete.
Technisch ist schon vieles mach- und denkbar. Vor allem in der Pandemiezeit wurde fleißig geforscht und experimentiert. Beispielsweise wurde im vergangenen Jahr nach 3 Jahren Projektarbeit das Projekt Safe 20 bei DAXA einem Ende zugeführt. Dabei wurde der Nachweis erbracht, dass das autonome Fahren auf Betriebshöfen eine enorme Erleichterung bringen würde, auch angesichts des Fahrermangels. Technisch wäre eine Einführung des automatisierten Betriebshofs also absolut machbar.
Nicht anders lautet das Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts Anita. Das bedeutet autonome Innovation im Terminalablauf. Dieses Projekt wurde von MAN Trucks und Bus gemeinsam mit Partnern wie der Deutschen Bahn und der Göttingen KG bis 2023 durchgeführt. Dabei ging es um ein autonomes Fahrzeug, das Container selbstständig zwischen einem DB-Depot und einem Terminal in Dornstadt bei Ulm transportiert. Die Besonderheit: der gesamte Ablauf von der Auftragsannahme bis zur Übergabe wurde digitalisiert und automatisiert. Der LKW navigierte mithilfe redundanter Sensorik, also LIDAR, Radar, Kameras, und kommunizierte direkt mit der Infrastruktur. Der Praxistest wurde im September 2023 erfolgreich abgeschlossen und zeigte eine Effizienzsteigerung von bis zu 40% bei Containerumschlag. Die Technik ist ausgereift und leistungsfähig.
Aber das waren bisher nur Projekte. Auch wenn die technische Serienreife durchaus gegeben scheint, müssen einmal mehr Gesetzgeber, Behörden und Versicherer ran, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Sicherheit, Sensorik, redundante Systeme, Zulassung, Haftung. Viele, um nicht zu sagen alle regulatorischen Fragen, müssen beantwortet werden, bis es tatsächlich zum Einsatz dieser funktionierenden Technik kommt und aus diesen Visionen dann letztlich praktikable Systeme für die Logistik werden.
Nur um dann mal einige zu nennen. Bei den rechtlichen Fragen geht es um Haftung und Versicherungsrecht. Also wer haftet bei einem Unfall mit einem autonomen Lkw? Gesetzliche Rahmenbedingungen müssen das klarstellen. Akzeptanz in der Bevölkerung und bei Fahrern muss natürlich auch da sein. Umfragen zeigen, dass etwa 1/3 bis 1/4 der Deutschen skeptisch sind, autonome Lkw auf öffentlichen Straßen zuzulassen. Speditionen sollen außerdem prüfen, ob und in welchem Umfang die autonomen Fahrzeuge in der Zukunft einsetzbar wären, etwa für Hub-to-Hub-Strecken oder nachts, wenn Verkehrsaufkommen geringer sind.
Dazu wird es entscheidend sein, frühzeitig in Infrastruktur zu investieren, zum Beispiel Straßenabschnitte, die präzise kartografiert sind, oder die 5G-Netzverfügbarkeit sowie natürlich die Ladeinfrastruktur. Businessmodelle müssten angepasst werden, vielleicht auf hybride Flotten, bei denen Fahrer und autonome Systeme kombiniert eingesetzt werden. Außerdem bedarf es einen großen Aufwand für Weiterbildung und Umschulung der Fahrer, um mit den neuen Systemen umgehen zu können und unsichere Zeiten zu überdecken. Wir haben heute einen Experten im Studio, der uns sicher weitere interessante Aspekte zum Thema autonomes Fahren schildern kann. Maximilian Schellert ist Senior Scientist, automatisiertes Fahren und innovative Transporttechnologien beim Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML. Herr Schellert, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute als Experte zur Verfügung stehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dann fangen wir gleich an. Steigen wir gleich ins Thema ein. Wie weit sind Sie in Ihrem Institut mit Testprojekten zu autonomen LKWs oder Lieferrobotern?
Genau, also es gibt zahlreiche Projekte. Die Entwicklung in den letzten 10 Jahren war echt rasant, muss man sagen. Wir haben verschiedene Projekte zum autonomen Fahren, insbesondere bei Wechselbrückenumsetzern und Terminaltraktoren gemacht, also vor allem auf betrieblichen Geländen, aber auch in Innenstädten im urbanen Raum. Und was jetzt nicht nur unsere Projekte, sondern alle Projekte gemein hat, das sind halt alles Feldversuche, keine Laborprojekte und dadurch ja sehr facettenreich und immer eine gute Zusammenarbeit mit Spedition, mit den OEMs, mit der Forschung und den Behörden auch.
Okay, klingt ja schon mal vielversprechend für die Zukunft. Was sind denn momentan so die höchsten Kosten bei dieser neuen Art der Technologie? Ist es eher die Hardware, ist es die Sensorik oder die Software? Und wie realistisch ist es, dass das irgendwann auch normale User bezahlen können?
Also im Moment, es gibt noch keine Serienfahrzeuge, das muss man ganz klar sagen. Also die Produktreife ist noch nicht gegeben. Es gibt ja natürlich im Pkw-Bereich gibt es so erste Level-3-Fahrzeuge, die so mit begrenzten Use-Cases, also in so einer Autobahnsituation fahren können. Im Güterverkehr, jetzt so ein Nutzfahrzeug, so ein klassisches, was jetzt von A nach B fahren könnte, das gibt es einfach noch nicht. Und bezogen auf die Kosten wird da auf jeden Fall erwartet bei einer neuen Technologie, dass die jetzt gerade zu Beginn bei Markteinführung sehr viel teurer wird in der Anschaffung. Also vor allem, was die Sensorik und die Steuerung natürlich angeht, aber auch die ganze Systemintegration, die nötig ist. Und aktuelle Kostentreiber sind da wirklich sicherheitszertifizierte Sensoren, die ja da wirklich ein ja, zuverlässiges Abbild dann der Umgebung geben. Und da sind aber viele Akteure dran. Und ich denke, dass wenn dann die ersten Produkte serienreif sind, wenn dann Skaleneffekte eintreten, dass dann auch die Kosten ja, reduziert werden und dann das auch in den Markt sich integrieren lässt, solche Produkte, also automatisierte Fahrzeuge.
Ja, klar, hängt natürlich immer von der Masse und Serienreife ab, völlig klar. Es gibt natürlich auch die gesetzliche Seite. Welche Hürden stehen denn seitens der Gesetzgeber momentan im Wege für den Einsatz autonomer Fahrzeuge?
Also in Deutschland gibt es seit einigen Jahren ein Bundesgesetz dafür, das Fahren bis zu Level 4 autonom ermöglicht. Das hat natürlich Auflagen, da muss eine technische Überwachung sichergestellt sein und da werden aber auch Fragen der Haftung geregelt. Das ist alles noch nicht richtig, also das ist eine gute Grundlage klatschen, aber wie das jetzt in der Praxis sich etabliert, das zeigt sich jetzt erst, wenn die Produkte dann an den Markt kommen. Insgesamt ist es natürlich immer so ein schrittweiser Prozess, also eine Umsetzungsdauer, die sich schrittweise mit den technischen Entwicklungen anpasst rechtlich. Wo wir immer darauf hinweisen, ist dann eine europaweit einheitliche Regulierung zu schaffen, um eben auch den grenzüberschreitenden Verkehr mit solchen Fahrzeugen sicherzustellen. Was wir jetzt in unseren Feldversuchen und Praxistests bemerken, ist aber oft, dass ja, lokale Behörden, die da Ausnahmegenehmigungen erteilen, dass die da immer super engagiert und auch sehr schnell und flexibel sind, um eben solche Tests dann auch zu ermöglichen. Also da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir da auch in Zukunft eine rechtssichere und zuverlässige Regulatorik genießen werden.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal beruhigend, dass da sogar die Behörden im Prinzip mitspielen und ein Interesse haben. Wie schätzen Sie das Risiko oder auch gleichzeitig die Chance dafür ein, dass autonome Fahrzeuge tatsächlich Arbeitsplätze ersetzen, Stichpunkt Fahrermangel derzeit?
Also man muss ganz klar sehen, dass natürlich kurzfristig neue Aufgaben entstehen, also das System zu überwachen, Wartung durchzuführen oder Fernoperator für solche Fahrzeuge, die eingreifen oder auch das Fahrzeug unterstützen. Weil das Fahrzeug ist ja nicht nur, also so ein Logistikprozess ist ja nicht nur eine reine Fahraufgabe, sondern da gehört halt auch eine Ladungssicherung dazu, das Be- und Entladen oder die Interaktion mit dem Kunden. Und so ein Mensch ist natürlich immer auch ein Problemlöser, deswegen sehen wir da immer, dass das ja in guter Symbiose geschehen muss. Also eine Automatisierungslösung muss in den logistischen Anwendungsfall super reinpassen oder integriert werden, nicht nur die Fahraufgabe. Die Fahrertätigkeit an sich, die ändert sich natürlich. Also wenn dann mal Produkte am Markt sind, die ja, Langstreckenverkehre zum Beispiel ermöglichen, dann bietet sich so eine Automatisierung natürlich die Chance, dass man solche monotonen Aufgaben einfach also ersetzen kann, dass die Fahrer dann für die komplexeren und ja, etwas aufwendigeren Arbeiten dann eingesetzt werden und die einfacheren und repetitiven Aufgaben dann der Automatik von der Automatik durchgeführt werden. Ja. Insgesamt haben wir natürlich in der Branche da, wie Sie sagten, auch einen Fahrermangel und einen demografischen Wandel, der einfach Automatisierung auch an vielen Stellen ja, notwendig macht.
Ja, haben wir schon in einem eigenen Podcast darüber berichtet. Sie haben es gerade schon partiell angesprochen. In welchen oder auf welchen Strecken sind autonome Trucks oder Drohnen heute schon sinnvoll, wenn sie denn serienreif und zugelassen wären? Und wo ist es noch reine Utopie?
Genau, wir haben jetzt vor allem Tests auf privaten Geländen gemacht und hier zeigt sich zum Beispiel, so gute Anforderungen sind, dass es gut ausgebaute Infrastruktur gibt, also klare Fahrwege, wenig Störgrößen, also keine Paletten oder irgendwelche Ladungsträger, die im Weg stehen. Und wenn es zum Beispiel standardisierte Ladeeinheiten gibt, das dann zum Beispiel sind das so Fälle bei Systemlogistikern, also großen Umschlagdepots, aber auch in Häfen, in Seehäfen und Binnenhäfen, wo ja gute Automatisierungspotenziale bestehen, weil da immer wieder wiederkehrende Fahrten stattfinden. Natürlich besteht auch ein großes Potenzial auf den Fernstraßen, um dann quasi langlaufende Verkehre bei überschaubaren Verkehrseinflüssen auf so eine Autobahn dann zu automatisieren.
Okay, aber es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis wirklich ein Schwerverkehrs-Lkw autonom durch die Innenstadt fährt, oder?
Genau, also was wirklich Utopie ist, ist komplexe Innenstadtlagen, wo keine infrastrukturelle Anpassung stattfindet. Also da dieser Mischverkehr ist insbesondere eine Herausforderung. Und ja, ich glaube auch langfristig gesehen wird man nicht auf jedem Feldweg automatisiert fahren können, sondern dass es schrittweise sich aufs Hauptmagistralen dann durchsetzen wird in den ersten Schritten.
Mhm. Hat das autonome Fahren, also wir reden jetzt wie gesagt von Fahrzeugen wie auch zukünftig eventuell Drohnen, spielt da auch der CO2-Ausstoß eine Rolle bei den Überlegungen?
Ja, ich würde die CO2-Bilanzierung, ja, die ist eigentlich eine separate Betrachtung. Also die würde ich bei der Automatisierung getrennt betrachten von der Elektrifizierung des Antriebsstrangs zum Beispiel, weil ja, Automatisierung jetzt erstmal natürlich einen homogeneren Verkehrsfluss ermöglichen kann oder auch ja, ein bisschen dosierteres Fahren möglicherweise. Aber das ja, muss ich erst zeigen, ob das auch in so einem Mischverkehr dann funktioniert mit PKWs und anderen manuell oder konventionell gefahrenen LKWs. Also da würde ich mit der Elektrifizierung das quasi separat bilanzieren. Und da nicht zu viele Erwartungen heben, dass man da durch die Automatisierung CO2 sparen kann. Zudem es auch noch Rebound-Effekte geben könnte, dass ja mehr Verkehr dann wieder auf die Straße verlagert wird, was ja so verkehrspolitischen und europäischen Verkehrszielen dann widersprechen würde.
Ja, verstehe. Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie an wirklich zahlreichen Projekten beteiligt sind und waren. Welches ist denn gerade das spannendste Pilotprojekt, bei dem Sie mitwirken in Deutschland oder Europa?
Genau, wir hatten jetzt zuletzt zu Ende gebracht Safe20, das Projekt. Da ging es, wie gesagt, um Wechselbrückenumsetzer und Terminaltraktoren im Werksgelände.
Das war bei DAXA.
Genau, mit DAXA und verschiedenen Zulieferern. Das war sehr gut, weil wir da auch Infrastruktursensorik eingebunden haben, also quasi die ganze Sensoren zum Beispiel aus dem Rückwärtsfahren an die Tore implementiert haben, die dann ein Signal an den Truck gegeben haben, dass da wirklich nichts hinter dem LKW sich befindet. Und ja, es gibt noch viele andere große Projekte, auch in Europa mit Testfeldern, die ja zum Beispiel Atlas 4L oder Moody, die jetzt auf Fernstraßen oder auf zum Hafen Transporte demonstrieren und erproben. Genau, es gibt aber auch viele kleine Detailprojekte, zum Beispiel zur zuverlässigen Kommunikation oder zur Leitsteuerung. Und zum Beispiel am Fraunhofer IML haben wir auch Algorithmen entwickelt, die es ermöglichen, den Königszapfen zu identifizieren oder die Wechselbrückenfüße, um dann auch automatisiert solche Ladeeinheiten anfahren zu können mit einem Fahrzeug.
Okay, das klingt alles nach sehr, sehr spannenden Projekten. Das heißt, wir werden da auch am Ball bleiben und das weiter interessiert beobachten. Zum Abschluss würde ich Sie noch um eine Prognose bitten, auch wenn es rein hypothetisch ist. In welchem Zeitraum Stand heute glauben Sie, dass autonomes Fahren für Speditionen zumindest teilweise zum Alltag gehören könnte?
Also ich würde sagen, in 10 Jahren werden wir eine deutliche Verbreiterung oder einen breiten Einsatz sehen können oder absehbar haben können, dass ja standardisierte Fernstrecken zum Beispiel oder Prozesse auf Betriebsgeländen automatisiert durchgeführt werden können, wo es halt definierte Use Cases gibt, wo sich so ein Fahrzeug dann gut zurechtfinden kann. Kurzfristig sind das jetzt eher noch Tests und ja kurze Shuttle-Verkehre zum Beispiel. Genau, aber so in 10 bis 15 Jahren würde ich schon sagen, dass da eine breite Integration und auch Produktbreite dann auch verfügbar sein wird.
Okay, das ist eine Prognose, die überrascht mich jetzt fast ein bisschen, also in 10 Jahren. Dann hoffen wir mal, dass das auch alles so eintritt und wir weiterhin tolle technische Innovationen erleben. Herr Schellert, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Ja, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und nochmal ganz herzlich Dankeschön.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Autonome Fahrzeuge und Drohnen sind keine ferne Science-Fiction mehr. Sie sind da, werden erprobt und zeigen in Projekten wie Atlas L4, wie ein Teil unserer Logistik-Zukunft aussehen könnte.
Doch sie sind keine Wunderwaffe. Ohne klare Gesetze, Akzeptanz, passende Infrastruktur und durchdachte Modelle sind Risiken und hohe Kosten sicher. Die grundlegende Frage bleibt: Wie kann die Branche diese Technologien so integrieren, dass sie Speditionen nützt, ohne bestehende Probleme zu verschärfen? Und diese abschließende Frage schicke ich an alle Leser hier draußen. Vielleicht haben Sie ja Ideen, senden Sie uns gerne Ihre Meinung dazu. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback, Themenwünsche etc. haben, melden Sie sich gerne bei uns. Sie finden einen Kontakt zur Redaktion in den Shownotes. Sie können uns auch sehr gerne auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie uns hören, bewerten. Da würden wir uns auch sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge. Eine allzeit gute Fahrt.